kann man da auch aus dem Sport auch ein bisschen was sozusagen übertragen in die Berufswelt. Und du kennst ja auch beide Seiten, den Schreibtischjob und den Sportjob.
Offen miteinander zu sprechen und zu reden, ohne irgendwelche Vorwürfe. Und es heißt auf Englisch das No Blame Culture.
Offen miteinander umgehen, ohne Vorwürfe. Was für ein wunderbarer Aufruf, erst recht in diesen bewegten Tagen, den Ian James im Dialog mit Sven Dörnbecher hier herausgearbeitet hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben, ja, und gemeinsam daran arbeiten, dass wir es besser hinbekommen. Mein Name ist Johannes C. und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte abonniere ihn. Diese Folge ist mal wieder eine Herzensangelegenheit, weil was wir jetzt machen, ist ein Takeover. Und zwar übergebe ich jetzt das Mikrofon an jemanden, den ich schon seit 20 Jahren kenne und wirklich schätze. Wir haben viel gemeinsam gearbeitet. Jeder von uns hat sich weiterentwickelt und dabei sind wir immer in Kontakt geblieben und haben einander auch bestärkt. Sven Dörnbecher, Geschäftsführer von Anthony. Und wenn du, lieber Zuhörer, ja, Our Job to be Done schon eine Weile verfolgst, dann weißt du auch, wie sehr mir dieses Our am Herzen liegt, wie sehr es mir daran liegt, dass wir in unserer Gesellschaft so miteinander umgehen, dass wir einander zuhören, dass wir Interesse haben aneinander, was einander ausmacht, ja, wo es uns auch schwerfällt und wie wir es gemeinsam besser hinbekommen. Und daher freue ich mich sehr, dass Sven diese Folge das Mikrofon übernommen hat und mit Ian spricht von Mercedes-Benz Formula E.
Ja, vielen Dank, Johannes, dass wir deinen Podcast kapern dürfen. Vielen Dank für das Vertrauen. Kurz zu mir, ich bin Sven Dörnbecher, ich bin Co-Gründer und Geschäftsführer der Kreativagentur Anthony in Berlin. Und Johannes, du hast mich ja gefragt, ob ich das mal machen möchte als Interviewer und welchen Gast ich mir wünschen würde. Und mir kam sofort mein nächster Gast in den Sinn, gefragt, sofort die Antwort aus England bekommen. Ja, das machen wir sehr gerne und ich darf dich kurz vorstellen. Ian James. Ian, du kommst aus England, bist verheiratet, bist stolzer Papa und du bist Geschäftsführer des Formula E-Teams von Mercedes. Genau genommen Mercedes EQ Formula E-Team für die Rennserie für Formelwagen mit Elektromotor. Davor warst du Marketing- und Sales-Chef der G-Klasse bei Daimler, da kennen wir uns auch her. Und als gelernter Ingenieur hast du 5 Jahre bei Mercedes in der Formel 1 Motorenentwicklung gearbeitet. Welcome, James. Nice to have you.
Ja, vielen, vielen Dank, Sven. Es freut mich sehr, hier zu sein, auch wenn nur virtuell. Ja, ich freue mich auf die nächste halbe Stunde.
Ja, wunderbar. Du bist gerade in England.
Ja, ich bin gerade in England. Wir sind quasi immer noch in Lockdown. Allerdings seit Montag dürfen wir wieder in den Biergarten gehen. Und das ist für uns Engländer natürlich ganz, ganz wichtig. So Schritt für Schritt. Ich glaube, wir gehen jetzt endlich in die richtige Richtung. Und wir freuen uns alle, dass wenn diese Pandemie endlich vorbei ist.
Absolut, absolut. Aber ich glaube, England ist schon deutlich weiter, was das Thema Impfen betrifft, oder? Ihr habt doch eine gute Quote.
Ja, ich bin immer noch zu jung. So ich habe meine Impfung noch nicht bekommen, aber das wird gleich passieren, denke ich. Und ja, ich glaube, wir sind in diesem Sinne ziemlich gut unterwegs, aber es ist natürlich für alle sehr schwierig und die letzte Jahr war ganz anders wie erwartet und erwünscht natürlich.
Du bist ja ein Teamchef, eines Rennstalls. Und das ist auch unser Stichwort Team. Wir wollen ein bisschen über Mannschaft und Spirit und Gruppe sprechen. Und ihr seid ja eine junge Firma innerhalb des großen Konzerns rund um Mercedes. Erzähl doch mal, seit wann seid ihr aktiv? Was macht ihr den ganzen Tag?
Ja, wir sind seit 3 Jahren fast jetzt in das Thema Formel E unterwegs. Allerdings nur jetzt in unserer zweiten Saison als sogenannte Works-Team, als das Mercedes EQ Formel E-Team. Und das ist für uns natürlich ganz besonders. Und für mich persönlich, es war eine Gelegenheit, nicht nur ein neues Team in diese Serie zu gründen, sondern wir haben auch gleichzeitig die Firma gegründet, quasi als Startup. Allerdings natürlich mit die ganze Unterstützung von Mercedes und Daimler als Großkonzern und auch die Unterstützung von unserer Kolleginnen und Kollegen bei MGP, so das Formel 1 Team, und ein paar andere Bereiche, die dazu kommen. So, wir hatten echt Glück gehabt, dass wir als Startup diese Vorteile haben durch diese Unterstützung, aber trotzdem unsere eigene Identität gefunden haben. Und das macht natürlich sehr viel Spaß und es ist eine Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit.
Super. Sag mal, ist Motorsport eigentlich Einzel- oder Teamsport?
Also der Teamsport, auf jeden Fall. Und Formel E in diesem Sinne, das ist mehr Teamsport als, ich glaube, als viele andere Serien. Man merkt das schon während des Rennens. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit natürlich zwischen den Fahrern und den Ingenieuren. Es gibt normalerweise während ein 45er-Rennen zwischen 30 und 50 Kommunikationspunkte zwischen die Fahrer, jeweilige Fahrer und Ingenieuren. Und durch diese Zusammenarbeit hat man im Prinzip die Gelegenheit, natürlich ein Rennen zu gewinnen. Ohne diese Zusammenarbeit würde es gar nicht funktionieren. Und dann behind the scenes sozusagen gibt es eine ganze Mannschaft, die alle Facetten quasi mit abdecken müssen. Und jeder Punkt, jede Stelle ist ganz wichtig für das Gesamtteam. Und ohne diese Leistung in jeder einzelnen Stelle wird es auch nicht funktionieren. So, es ist lange Rede, kurzer Sinn, es ist first and foremost ein Teamsport.
Die Team-Performance wird ja bei euch in Zehntelsekunden gemessen. Also wie gut greifen diese Zahnräder ineinander? Wie divers seid ihr denn aufgestellt bei euch?
Ja, wir haben versucht, ich habe vorher über das Mercedes Motorsport Family gesprochen. Wir haben natürlich viele Erfahrungen durch Formel 1. Wir hatten in der Vergangenheit auch die Erfahrung durch DTM gesammelt. Und wir haben in diesem Sinne alle die notwendigen Zutaten, jetzt ein Team für das Formel E-Serie dann aufzubauen. Aber es ist ganz wichtig, du hast gerade über Diversität gesprochen. Wir brauchen nicht nur starke Ingenieure und starke Fahrer, sondern Mechaniker. Wir brauchen Leute, die administrative Sachen mit abdecken können. Und unser Ziel ist, in jedem Bereich ein Weltklasse-Niveau zu erreichen, weil nur dadurch können wir konkurrenzfähig sein. Und dann muss man im Prinzip in jeder einzelnen Stelle ein Verständnis für die anderen Aufgaben auch haben. Aber wir sind als Team sehr klein. Wir haben auf der Rennstrecke zum Beispiel nur 23 Pässe für die operative Mannschaft. Das ist im Vergleich mit Formel 1 zum Beispiel sehr, sehr klein. Und es ist in diesem Sinne ganz wichtig, dass alle nochmal dieses Verständnis für die anderen Aufgaben haben und dann als ein Team, als eine Mannschaft agieren können. Und das war im Prinzip vor 2 Jahren jetzt unser Hauptziel, diese One-Team-Mentalität auch hinzukriegen, weil obwohl wir diese Gelegenheit gehabt haben, von alle die Mercedes Motorsport Familie die Zutaten mit einzuholen, das wird nicht funktionieren, als die einzelnen Bereiche, also egal ob MGP oder oder HWA in Vaterbach oder HPP in Brixworth, unsere Motorenentwickler. Wir müssen dann am Ende als das Mercedes EQ Formel E Team arbeiten und agieren. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch geschafft.
Mhm. Und am Sonntag das letzte Rennen ja auch gewonnen. Gratulation. War in Rom.
Ja, das war super. Es war schon wieder ein Wochenende von Höhen und Tiefen, genauso wie das letzte Event in Saudi-Arabien. Und ich freue mich echt auf ein Wochenende, wo wir eine gewisse Stabilität haben, weil es ist emotionally draining, auf Englisch gesagt, muss ich sagen, in meiner Stelle. Aber es macht auch sehr viel Spaß. Und klar, wir hatten am Sonntag da endlich das Rennen gewonnen und einen gewissen Erfolg geschafft. Und jetzt müssen wir das Momentum in das nächste Event in Valencia in einer Woche mit reinnehmen.
Sag mal, Team, das, wie gesagt, besteht ja, wie du gesagt hast, aus den unterschiedlichsten Persönlichkeiten und den Kompetenzen. Habt ihr, welche Art von Führungsstil hast du? Du bist Teamchef, du stehst den sozusagen allen vor, du bist wahrscheinlich dann am Ende auch dem Konzern und deinen Sponsoren natürlich gegenüber auch mitverantwortlich, oder du bist allein verantwortlich für die Ergebnisse. Wie kriegst du diese Zahnräder sozusagen ineinander? Erzähl mal ein bisschen über Leadership.
Ja, ich bin quasi Hans Dam von alle Gassen. Du hast freundlicherweise am Anfang ein bisschen über meine Karriere gesprochen und man merkt, ich bin, es gibt auf Englisch ein Sprichwort, Jack of all trades and master of none. Und bei mir ist das tatsächlich so. Wir haben uns bei meiner G-Klasse-Zeichen kennengelernt und damals war ich für verschiedene Themen im Marketing und zu anderen Marketing und Communication verantwortlich. Das ist ganz, ganz anders im Vergleich mit meiner jetzigen Rolle. Aber zum Glück habe ich ein Team von echten Experten, die wissen genau, was sie zu tun haben. Und meine Rolle ist im Prinzip, das alles ein bisschen zu koordinieren, sicherzustellen, dass die Experten alle die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung haben, dass die können über deren Aufgaben sich fokussieren. Und wenn ich das geschafft habe, dann mein Job quasi ist erfüllt. Und mein Chef bei Mercedes Motorsport, der Toto Wolff, er sagt oft, dass er quasi das größte Cheerleader für das Team ist. Ich sehe meine Rolle genauso in diesem Sinne. Ich muss sicherstellen, dass das Team funktionieren kann, dass die quasi motiviert sind und das Rest ist, der Rest ist dann ziemlich straightforward.
Wie ist das, ich sag mal, Regime? Ist das knallhart, so wie in der Küche, wo der Küchenchef also nur Befehle da durch die Küche schreit? Oder ist das bei euch basisdemokratisch? Erzähl mal ein bisschen davon.
Ja, ich glaube, vielleicht diese Küchenchef-Analogie ist ganz gut, weil ich glaube, in der Küche, in einem Restaurant, die meisten Arbeit ist im Vorfeld geleistet. Es geht alles über die Vorbereitung. Und es ist genauso wie bei der Formel E. Wir haben eine gewisse Anzahl von Tagen. Normalerweise kommen wir am Donnerstag an der Rennstrecke. Müssen wir alles aufbauen, so Garage und so weiter und so fort. Und das ist für Formel E ganz besonders, weil wir sind nicht auf diese feste Rennstrecken, sondern öfters dann auf diese Startkurse. So, wir müssen alles von Anfang an aufbauen. Und dann startet die Wochenende. Und das geht sehr schnell. Wir sind am Freitag dann quasi bei der Prüfung der Fahrzeuge, dass alles funktioniert, in das sogenannte Shakedown. Und dann am Samstag geht's los. Normalerweise um 6:30 morgens. Und dann um 7:30 haben wir das Free Practice 1. Es geht sehr schnell in Richtung Free Practice 2, dann Quali und dann das Rennen dann gegen 16 Uhr. Und dann um 17 Uhr ist alles vorbei. Und das bedeutet, dass wir, es ist, der Stress ist enorm. Und es ist deswegen ganz, ganz wichtig, dass wir die Vorbereitung quasi im Griff haben. Und dass wir nicht nur die Fahrer, aber das Team insgesamt, die selbstbewusst gegeben haben, dass die alles im Griff haben. Die müssen die Kontrollierbares kontrollieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, es ist zu einem gewissen Punkt eine De Demokratie, deine Frage zu beantworten, weil wir müssen die Expertise von allen einholen in diese Vorbereitungsphase. Aber sobald wir an der Rennstrecke sind, dann es gibt klar gewisse Stellen oder gewisse Personen im Team, die den Lead haben. Und das ist wichtig. Und meine Rolle da ist am Ende des Tages vor allem ins Rennen nicht den Lead zu übernehmen, weil es gibt die Experten. Wir haben das Chief Engineer und den Sporting Director, die am Ende des Tages viel mehr Erfahrung als ich habe. Aber ich kann das Big Picture nochmal im Sicht haben. Und wenn ich merke, dass irgendwas in die Richtung läuft oder wir eine Entscheidung nicht so schnell wie wie erwünscht treffen, dann kann ich einfach das unterstützen und die richtige die richtige Vorgehensweise vorantreiben.
Ja, das war jetzt aber sehr diplomatisch, wenn du sagst unterstützen. Also du kannst im Rennen in das Geschehen eingreifen und eigentlich den Experten overrulen.
Ja, ich versuche das, ich mache das auch sehr, sehr selten, weil, wie gesagt, am Ende des Tages, es gibt, Gott sei Dank, Leute im Team, bei unserer Mannschaft, die teilweise 30 Jahre Erfahrung im Motorsport haben. Und in diesem Sinne, nochmal, die sind die Experten. Aber die Experten, vor allem die Ingenieure, die sind einzigartige Charaktere, die haben im Prinzip ein sehr starkes Fokus, starken Fokus auf die Details. Und das Rennen selbst ist unglaublich hektisch, dank des Formats. Und deswegen, ich glaube, es ist hilfreich, ab und zu diese etwas Big Picture im Blick zu haben. Und das ist der Vorteil, dass ich keine aktiven Rolle während des Rennens habe. Und klar, wenn ich was merke, kann ich den im Prinzip overrulen, aber das passiert Gott sei Dank sehr, sehr selten.
Wenn ihr jetzt im Gegensatz zum letzten Rennen mal als Zweiter, Dritter durchs Ziel kommt oder gar nicht durchs Ziel kommt, wie geht ihr mit solchen Niederlagen um?
Ja, das ist eine Frage von Team Spirit. Wir haben auch über die letzten 18 Monate sehr viele Niederlagen erlebt. Samstag war ein super Beispiel davon. Der Stoffel Van Dorn, eins von uns. Wir haben zwei Fahrer, Stoffel Van Dorn und Nyck de Vries. Der Stoffel hat sich auf Pole Position qualifiziert. So ein super Ergebnis. Hat dann auf der allerersten Runde beim siebten Körer quasi ein Problem mit einem Konkurrent gehabt. Und er war dann nicht mehr in Führung, sondern lag, ich glaube, danach in Platz 14, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und musste dann nochmal nach vorne sich kämpfen. Denn Nick hat das gleichzeitig geschafft und wir waren kurz vor Ende des Rennens. Und es gab ein Problem mit einem anderen Fahrzeug, nicht unser Fahrzeug, aber einem anderen. Und der Stoffel müsste der normale Linie, Rennlinie verlassen, sich verlassen. Und dadurch ist er leider ins Wand gefahren. Der Nick hat ihn dann auch erwischt und plötzlich waren beide dann raus. So, wir hatten keine Punkte gesammelt. Wir hatten die Möglichkeit, beide Fahrzeuge auf den Podest zu haben. Und das ist für das Team natürlich bitter und eine riesen Enttäuschung. Aber wir müssen dann am nächsten Tag nochmal das Rennen auf der gleichen Kurs dann durchführen. Und das Team hat fast die ganze Nacht gearbeitet. Die haben 3 Stunden, 3,5 Stunden Schlaf bekommen. Aber dank die eine gewisse Resilienz haben die am Sonntag quasi auf den Reset-Knopf gedrückt, und haben ein super Ergebnis geleistet, und dadurch hat Stoffel das Rennen gewonnen. Und das spricht viel zu den Spirit im Team, ins Team und in das Leidenschaft. Es hilft natürlich, dass wir ein starkes Paket haben. So, wenn man weiß, dass man doch die Gelegenheit hat, nochmal ein super Leistung zu schaffen, das hilft natürlich unglaublich viel. Aber trotzdem ist es wichtig, dass das Team die notwendige Reifegrad hat und das Resilience nochmal, dass die einfach den Tag davor vergessen können. Und das Reset-Knopf, auf den Reset-Knopf drücken. Und das haben wir auch getan.
Habt ihr irgendwie Rituale, um nach solchen Niederlagen irgendwie zusammenzukommen? Die schnelle Analyse, jeder weiß dann, was er zu tun hat oder wie auch immer. Vielleicht kann man da auch aus dem Sport auch ein bisschen was sozusagen übertragen in die Berufswelt. Und du kennst ja auch beide Seiten, den Schreibtischjob und den Sportjob.
Ja, ganz, ganz wichtig und wir reden öfters drüber, ist diese Möglichkeit, die Gelegenheit, offen miteinander zu sprechen und zu reden, ohne irgendwelche Vorwürfe. Und es heißt auf Englisch das No Blame Culture. Und wir haben das, ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, dass wir beim Formel E unsere eigene Identität entwickelt haben. Und das war für mich beziehungsweise für das Team ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ein Vorbild in unserem Formel 1-Team. Und wir können das Spirit und die Vorteile von dieser Beziehung nutzen. Und dadurch kam diese No-Blame-Culture. Und das ist ganz wichtig, weil es bedeutet, wenn irgendwas passiert, egal was, egal welche Fehler, und es führt zu ein Problem ins Team, wir reden ganz offen miteinander, ohne Vorwürfe. Wir würden das sogenannte Root Cause für das Problem analysieren, diskutieren, die notwendigen Maßnahmen dann umsetzen, das zu korrigieren. Und dadurch sind wir einfach am nächsten Tag stärker unterwegs. Und wir können dann von diese Probleme, diese Niederlage dann viel lernen. Und das ist ganz wichtig. Wir sind am Anfang dieser Reise, am Anfang dieser Abenteuer. Und wir lernen für jeden Tag. Dieser Spirit, diese Vorgehensweise, das No Blame Culture, das ist unglaublich wichtig für das Team und für die Weiterentwicklung. Und ich bin echt stolz auf das Team. Das haben wir nochmal am Samstag beziehungsweise Sonntag in Rom bemerkt, und ich bin fest davon überzeugt, dass das führt zu den Sieg.
Das gefällt mir super. No Blame Culture. Und wie steht das irgendwo geschrieben? Hat das jeder in so einem Manifest oder ist das irgendwo auf einem T-Shirt eingestickt? Wie habt ihr das so in die Teams reingebracht?
Ja, wir haben im Prinzip klar ein Vision, ein Mission und ein Intent klar beschrieben. Das war für uns als Startup auch ganz wichtig, weil wir haben das ganze Team von null aufgebaut. Die Leute kommen teilweise dann von anderen Motorsport-Teams, aber teilweise von völlig anderen Geschäfte. Und wir müssen im Prinzip ein gemeinsames Verständnis für unsere Ziele dann schaffen. Und das No Blame Culture ist Teil unserer Intent, wenn ich das so sagen darf. Und in diesem Sinne ist es irgendwas, die wir jeden Tag dann lesen. Ich bin dabei momentan, wir haben ein niegelnagelneues Büro jetzt, weil wir waren vorher, in irgendwelche Ecken versteckt und jetzt endlich haben wir unser eigenes Büro und wir würden das dann vor der Küche auf ein Glaswand auch tatsächlich schreiben. Und alle würden das dann jeden Tag auch lesen. Das No Blame Couch ist nur Teil unserer Gesamtintent, aber das Intent wird dann für alle jeden Tag dann lesbar sein. Und wir müssen das jeden Tag auch live it and breathe it, ohne das. Und du hast vorher über diese, weißt du, wir sind teilweise an der Rennstrecke, aber viel von unserer Zeit ist auch hinter unsere Schreibtische. Und diese Kultur, dieser Spirit, das ist nicht nur für die Rennstrecke gültig, sondern es ist auch, wenn ich hier hinter meinem Laptop sitze und über das Business Case spreche oder sowas. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, die wir als Team haben.
Super. Lass uns doch mal kurz über Formula E sprechen. Ich habe mich ja selber da im Vorfeld ein bisschen mit beschäftigt. Es ist ja spektakulär. Also du kannst ja, also ihr tourt durch die Welt, aber ihr habt ja eure Zelte dann nicht aufgeschlagen in den Rennstrecken, sondern eigentlich ja in den Städten. Ihr wollt ja viel enger oder näher zu den Menschen kommen. Ich habe auch mit Interesse verfolgt, es gibt einen Fanboost, wo eure Unterstützer, einfach ausgesprochen, via Social Media auch euch mehr Energie zukommen lassen, die ihr dann im Rennen einsetzen könnt. Was ist der wesentliche Unterschied, jetzt mal unabhängig vom Antrieb, was ist der wesentliche Unterschied zur Formel 1?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Differenzierungsmerkmale zwischen Formel 1 und Formel E. Wir reden über Formel E als nicht nur als Rennen, tatsächlich, und es ist echt harte Racing, aber es hat auch eine gewisse Event-Charakter. Und das ist dank unserer Rennen, die meisten davon finden in der Stadt mit der Stadt. Und auch in diese ikonischen Städte wie Berlin zum Beispiel, dein Heimrennen quasi, aber auch in Paris, in Rom, in New York und dieses Jahr mein Heimrennen in London und das über das ganze Welt. Und das ist einzigartig natürlich. Und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Die andere Differenzierung natürlich zu Formel 1. Formel 1 ist die Königsklasse vom Motorsport. Und ich glaube, es wird einfach keinen Sinn machen, eine elektrische Formel 1 durch Formel E aufzubauen, sondern wir müssen auch diese anderen Differenzierungspunkte finden. Wir müssen andere Zielgruppen am Ende des Tages auch erreichen. Und eins von meinen allerersten Formel E-Rennen, ich glaube, das war in Saison 4, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir waren in Zürich. Es war ein ganz schöner Tag, es war ein herrlicher Sommertag, super warm. Und ich habe einfach bemerkt, dass es gab klar die Motorsport-Fans, die als Zuschauer gekommen sind. Aber es gab auch viele Familien. Und die hatten einfach pass auf, wir sind jetzt in unserer Stadt, wo wir wohnen und leben. Es gibt dieses Event. Wir schauen einfach uns vorbei und wir gucken das an und wir würden das Event genießen und dann vielleicht ein bisschen vom Motorsport was lernen. Und dadurch haben wir eine ganz neue Zielgruppe auch erreicht. Und ich glaube, das ist nicht nur für Formel E als Serie, aber für alle Partner, vor allem die mit einer Verbindung zur Elektromobilität ganz wichtig. Wie gesagt, wir wollen auch ein bisschen Spaß damit haben. Nur als Beispiel, ich habe gerade über Zielgruppen gesprochen. Ich glaube, die Durchschnittsalter von einem Zuschauer bei Formel E, jemand, der tatsächlich vorhanden ist, liegt bei 34. Und das ist unglaublich jung. Und das freut mich riesig, diese Zielgruppe zu erreichen, beziehungsweise auch an der Rennstrecke zu erleben.
Wie alt ist das Durchschnittsalter bei Formel 1 Rennen?
Oh, es ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann.
Gut, aber ich entnehme deiner Antwort, die Formula E ist jünger.
Ich glaube, es ist schon ein bisschen jünger. Und das kommt von dieser Event-Charakter, wo wir nochmal, vielleicht, es gibt jemanden, der an einem gewissen Wochenende die wollen vielleicht kein Motorsportrennen anschauen, aber die wissen, dass es gibt ein Event in der Stadt und die würden das einfach anschauen und hoffentlich auch genießen. Und das finde ich super.
Wie groß ist der Druck vom Konzern und von euren Sponsoren? Weil ich meine, das macht man ja nicht nur, um als Erster über die Ziellinie zu fahren und viel Ruhm und Ehre einzukassieren. Am Ende ist es ja auch ein Geschäft. Wie definiert ihr da eure Ziele?
Ja, ich habe im Prinzip drei Zielgruppen, sage ich, oder drei Hauptziele. Und es ist ganz einfach für mich. Es ist klar, das Performance auf der Rennstrecke. Am Ende des Tages, wir sind Mercedes. Und obwohl wir letztes Jahr war unser Rookie-Year, wir wollen so schnell wie möglich Podestplätze und am Ende des Tages das Weltmeisterschaft uns kämpfen. Dann zweitens haben wir unsere Marketingziele. Die sind auch für uns natürlich ganz wichtig. Es ist ein Marketingplattform für Mercedes, beziehungsweise auch für unsere Partner. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann haben wir natürlich unsere finanziellen Ziele. Und wie du gerade gesagt hast, es ist ein Geschäft am Ende des Tages. Es muss für Mercedes, beziehungsweise für unsere Partner auch Sinn machen. Und die müssen einen gewissen Wert davon kriegen. Aber die drei Zielgruppen, die sind sehr eng miteinander verzahnt. Zum Beispiel, wenn wir auf den Podest standen, wenn wir erste oder zweite oder dritte Platz schaffen, dadurch haben wir natürlich eine viel bessere Gelegenheit, unsere Marketingziele, egal ob Advertising Value Equivalent oder die anderen KPIs, die anderen Messgrößen, die wir haben. Dadurch können wir die viel leichter erreichen, natürlich, wenn wir das notwendige Performance schaffen. Aber das Performance zu schaffen, muss ich natürlich in unsere Entwicklungsmannschaft Geld investieren. So diese Triumvirate, diese drei Spiele, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist im Prinzip mein Job, sicherzustellen, dass wir die richtige Balance zwischen die drei Zielgruppen dann haben. Aber es ist nicht mehr komplex als dieses Bild, was ich gerade dargestellt habe. Es ist am Ende des Tages ziemlich einfach.
Sag mal, wenn Lewis Hamilton sich in deinen, kann man sagen, in deinen Boliden setzen würde, wäre er automatisch der Schnellste oder ist die Physik komplett eine andere als von einem Formel-1-Wagen?
Das wär auf jeden Fall ein sehr spannendes Gelegenheit, falls das käme. Der Lewis ist ein Talent wie fast kein anderer. Das ist ohne Frage. Ich glaube, siebenmal jetzt Weltmeister beim Formel 1 zu sein, es ist echt unglaublich. Ich glaube, allerdings sind die Formel E-Boliden schon ganz anders. Und momentan ist die Serie nicht nur eine Serie für die Fahrer. Wir haben am Anfang über die Zusammenarbeit zwischen den Fahrern und den Teams, vor allem die Entwickler, gesprochen, weil wir nur eine gewisse Energie für ein Rennen haben. So 52 Kilowatt-Hours oder Kilowattstunden für die 45 Minuten plus eine Runde. Und deswegen ist es nicht einfach auf den Pedal drücken und so schnell wie möglich fahren. Man muss diese Energie auch managen durch das Rennen. Und dann haben wir die Zusammenspiel mit dem Fanboost, was du vorher erklärt hast. Wir haben auch Attack Mode, so ein bisschen wie Mario Kart in diesem Sinne. Und mit all diesen Zutaten ist es für die Fahrer ein ganz, ganz andere Herausforderung als zum Beispiel im Vergleich zum Beispiel mit Formel E, Formel 1, sorry. Aber am Ende des Tages, die Fahrer, die spielen auch natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, wenn man ein gewisses Talent hat als Fahrer Und auch die notwendige Intelligenz, im Prinzip das alles innerhalb dieser 45 Minuten mit aller ganzen Hektik zu managen, hat man natürlich die Gelegenheit, dann ganz nach vorne zu stellen. Denn ich glaube, der Lewis, wie ich ihn kenne, er wird sehr, sehr schnell ein Verständnis dafür bekommen und hat dadurch eine super Chance, auf den Top-Treppchen zu stehen.
Warum fährt Tesla noch nicht mit?
Weiß ich nicht. Man müsste der Elon Musk, ich glaube, fragen. Aber Tesla hat eine ganz, ganz andere Marketingstrategie, denke ich, im Vergleich mit anderen OEMs. Das funktioniert auch ganz gut für Tesla. Aber ich glaube nicht, dass das Rennsport wird zeitnah eine Rolle für den spielen. Was eigentlich schade ist, es wird auch Spaß machen, Elon und Tesla dabei zu haben, ohne Frage. Aber die, was, wir haben echt wunderschöne Marken jetzt bei Formel E. Nicht nur Mercedes, sondern auch mit Porsche, Nissan und Audi und Jaguar und so weiter und so fort. Es gibt keine andere Serie, die so markenreich ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es wird zukünftig auch mehr noch dazu kommen. Und das ist das für Formel E ist echt spitze.
Ich drücke euch die Daumen, also natürlich auf der Rennstrecke, aber vor allem auch als Gesamtzirkus, dass ihr die Formel E, ich sag mal, weiter in die Medien bekommt. Ich hatte heute Morgen was gelesen, dass die Sender, also zumindest in Deutschland, ja auch soweit ganz happy sind mit der Entwicklung. Ich glaube, der Marktanteil hat sich schon verdoppelt vom ersten zum zweiten Rennen.
Ja.
Es ist noch lange nicht im Mainstream angekommen, aber ich finde es ultra spannend und es ist eine ganz andere Atmosphäre. Ich meine, ich war noch nie live dabei, aber zumindest von dem, wie die...
Aber es gibt noch Zeit, Sven. Wir haben ein Doubleheader in Berlin, hoffe ich, nochmal dieses Jahr. So, du bist herzlich eingeladen. Ich
glaub, vielen Dank.
Es ist Zeit, das nochmal live anzuschauen, oder?
Aber du hast ja nur 24 Tickets, hast du gesagt, oder 26?
Ja, das kriegen wir noch hin. Ich glaube, die müssen mir nur sagen, ob du als Ingenieur oder Mechaniker arbeitest, ja. Aber das kriegen wir hin.
Als Fahrer bitte.
Als Fahrer, hatte ich auch gedacht.
Yeah. Okay. Nein, also da wünsche ich dir und dem Wettbewerb, weil ihr seid ja zusammen im Wettbewerb, aber eigentlich ja dann auch wieder ein Team. Dass ihr diese Plattform da weiter pusht. Ihr kriegt auch Wettbewerb, also da gibt's ja auch die Wüstenrennen mittlerweile. Nico Rosberg ist ja da auch investiert. Ich habe auch gehört, Lewis Hamilton ist da auch engagiert. Und jetzt muss ich natürlich zum Abschluss diese eine Frage stellen. Wann löst ihr denn die Formel 1 ab?
Nein, ich glaube, wir haben vorher über die Differenzierung gesprochen. Und ich finde es super, dass wir als Marke, als Mercedes in beide Serien kämpfen. Ich glaube, das bringt uns viele Vorteile, es gibt ja auch viele Schnittstellen, klar, zwischen die beiden Serien, aber am Ende des Tages, die haben beide eine sehr starke eigene Identität. Formel 1 nochmal, das ist Königsklasse. Es gibt keinen anderen Sport der Welt, der so eine Reichweite hat und auch so eine Relevanz für unsere Marke. Formel E ist ein Startup und du hast vorher über die Reichweite gesprochen in den Broadcasting-Deals. Es entwickelt sich in die richtige Richtung, klar. Covid hat eine Rolle gespielt. Das ist echt schade, es war für uns auch ein Perfect Storm in diesem Sinne. Aber ich bin echt zuversichtlich, dass über die nächsten Jahre wir würden das alles auf den Markt bringen. Und, aber trotzdem, wir würden mindestens kurz- und mittelfristig Formel 1 nicht ersetzen. Aber ich bin echt gespannt, was die Zukunft von Motorsport sein wird. Und eins ist klar, dass wir würden innerhalb der nächsten 5 Jahre bis 10 Jahre viel Entwicklung sehen und es würde, meine persönliche Meinung, es würde in 10 Jahren ganz, ganz anders aussehen, aber trotzdem sehr spannend sein.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich sehr erkenntnisreich. Also du hast zum einen uns natürlich im zweiten Teil viel über die Formel E erzählt. Das ist viel Neues. Ich hoffe, dass das auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auch da ein paar neue Facetten aufmacht und sie beim nächsten Mal auch dann einschalten. Und vor allem super interessant, euer Team Spirit und diese No Blame Culture, weil ich bin hundertprozentig überzeugt, wenn Menschen in einem Umfeld arbeiten und ganz egal wo, im Büro oder wie bei euch oder bei ganz kleinen Unternehmen, wenn jeder weiß, dass Fehler erlaubt sind und man dann aber als Mannschaft aus den Fehlern dann auch lernt, damit sie zumindest kein zweites Mal genauso gemacht werden, ich glaube, dann kann natürlich der Erfolg von einem kleinen wie einem großen Unternehmen, von einem Rennstall wie ihr, von einem kleinen Restaurant wie auch immer, dann kann man daraus lernen und einfach am Erfolg schrauben und zwar nach oben schrauben und nicht nach unten.
Ja, absolut, ganz wichtig.
Ian, vielen Dank. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg für die nächsten Rennen und ganz großes Dank an dich, lieber Johannes, dass du uns das überlassen hast. Ich hoffe, wir haben es nicht an die Wand gefahren. Und wiederholen dieses Gespräch gerne im nächsten Jahr wieder, wenn ihr euch weiterentwickelt habt und ihr dann vielleicht doch irgendwann mal auf Augenhöhe kommt von der Formel 1. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke.
Vielen Dank, Sven. Danke dir.